Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu Persönlichkeiten aus Oberösterreich ungefiltert. Dem Podcast, in dem wir Menschen vorstellen, die sich ihren ganz eigenen Weg gebahnt haben, oft abseits der Norm. Heute tauchen wir in die Welt von Helmut Kunz, einem Mann, der beweist, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen. Vom Handelsvertreter zum Rechtsanwalt. Und das mit 38 Jahren. Helmut Kunz ist kein typischer Anwalt im Maßanzug und Krawatte. Mit viel Lebenserfahrung, Fingerspitzengefühl und einer Ausbildung zum Beziehungscoach hat er sich als Experte für Familien- und Erbrecht einen Namen gemacht. Seine Mission? Konflikte lösen, Brücken bauen und das Porzellan heilen lassen. Selbst dann, wenn es um Scheidungen und Erbstreitigkeiten geht. Aber wie schafft man es, sein Leben mit 38 Jahren noch einmal komplett neu zu starten? Was braucht es, um Menschen bei den emotionalsten Entscheidungen ihres Lebens zu begleiten? Und wie schafft er es, selbst im größten Rosenkrieg die Ruhe zu bewahren? Seien Sie gespannt auf ein offenes Gespräch mit einem Mann, der nicht nur Gesetze kennt, sondern auch die Herzen der Menschen. Helmut Kunz. Ehrlich, inspirierend und ungefiltert. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Gehen wir aufs Du über.
Ja, gern.
Da spricht es sich leichter, gell? Helmut, erzähl einmal, was war der Schlüsselmoment, in dem du entschieden hast, dein Leben mit 38 Jahren noch einmal komplett zu ändern?
Naja, ich habe mit 38 nicht mein Leben geändert, sondern nur im Beruf. Und ich wollte eigentlich schon immer Anwalt werden. Also in der Hauptschule schon. In der Hack habe ich dann Latein als Freifach genommen, weil ich gewusst habe, das brauche ich für das Jurastudium. Aber aus wirtschaftlichen Gründen ist das dann nicht gegangen nach der Schule. Und dann bin ich in der Textilbranche gelandet. Habe geheiratet, zwei Kinder gekriegt. Und mit 38 war dann die Situation dergestalt, dass aus familiärer Sicht möglich war, dass ich ein Studium angefangen habe. Wobei damals schon klar war, das Studium, ich habe nebenberuflich die meiste Zeit studiert, aber es war damals schon klar, dass die schwierige Zeit wird, die Konzipientenzeit. Ja, und das war eine Entscheidung von mir und meiner Frau und das haben wir dann gemacht.
Und wie fühlt es sich an, so als spätberufener Anwalt in einem Umfeld zu arbeiten, in dem doch die meisten den klassischen Weg gewählt haben?
Naja. Es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber eigentlich fühle ich mich da mit meiner eher vorberuflichen Erfahrung überlegen.
Was hat dich im Jus-Studium eigentlich am meisten gefordert? Was hat dir am meisten abverlangt und wie hast du das gemeistert?
Naja, mir ist das Studium leicht gefallen. Also ich habe da... Also die größte Schwierigkeit beim Jus-Studium habe ich im Strafrecht gehabt und zwar gar nicht mit der Rechtsmaterie als solches, sondern mit der Art und Weise, wie es geprüft wird. Das ist so formalistisch-schulisch. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, da habe ich gekämpft, aber sonst habe ich beim Studium, na, ist mir leicht gefallen.
Und was hat dich dazu bewogen, dich auf Familien- und Erbrecht zu spezialisieren?
Das war ein Zufall. Ich bin dann Konzipient worden und dann habe ich Einladung gekriegt, mit meinem damaligen Chef gemeinsam ein Buch zu schreiben. Im Orak Verlag. Das haben wir gemacht.
Wie heißt das Buch?
Die Scheidungsfolgenvereinbarung ist allerdings vergriffen. Und so bin ich zum Familienrecht gekommen, ja.
Was macht dir bei Scheidungsverfahren denn am meisten zu schaffen?
Also was am belastendsten ist, meinst du?
Genau, ja.
Naja. Belastend wird's dann, wenn's ins Destruktive abgleitet. Dann, also, wenn Lösungen immer weiter wegkommen. Weil grundsätzlich, wenn's gut rennt, wird's ja immer konstruktiver. Und manchmal, aber ganz selten, gelingt es nicht. Und wenn dann die Gefahr besteht, dass wirklich nur mehr Verlierer überbleiben. Aber eigentlich haben wir das sollten. Aber das ist dann, wenn solche Situationen eintreten, ist belastend.
Ja. Helmut, du bist ja auch Beziehungscoach. Wie erkennst du, ob eine Ehe überhaupt noch eine Chance hat?
Puh. Ja, eigentlich kenne ich es beim Erstgespräch. Das ist, also wir haben es ja auch öfter, dass wir Leute wieder unter Anführungszeichen heimschicken. Man merkt es, ob wer noch für eh ausreichende Zuneigung, das Wort Liebe ist ein großes Wort, aber die ist ja oft nur verschütt. Und manchmal habe ich schon das Gefühl und Bier, dass die also was anderes brauchen als einen Scheidungsanwalt.
Also du spürst es, dass da noch was da ist. Okay.
Ja.
Wie unterscheidet sich ein guter von einem schlechten Scheidungsanwalt? Kann man das überhaupt so sagen?
Nein, das kann man nicht so sagen, glaube ich. Vor allem, ich sage es nicht. Es hat jeder Mandant, wenn es den richtigen Anwalt.
Helmut, was war der herausforderndste Fall, den du je begleitet hast?
Also der emotional und auch rechtlich war auch nicht ohne, aber der emotional herausstechendste Akt war ein Aufteilungsakt, der dauert hat von 2009 bis 2022.
Wumm, wieso so lange?
Sture Mandanten, komplizierte Vermögensverhältnisse, aber eigentlich gar nicht so viel. Also am Schluss ist nicht mehr viel überblieben.
Sehr klar, die meisten Kosten sind dann beim Anwalt gelandet sozusagen, oder?
Naja, ich habe schon ab 2009, ab 2012 habe ich keine Honorarnoten mehr gekriegt.
Wieso?
Ja, weil das Geld eh nicht mehr da war und weil, also jetzt für ein Honorar und ich wollte aber auch das Mandat nicht kündigen, das habe ich auch nicht zusammengebracht.
Das heißt, du möchtest die Menschen doch bis zum Schluss dann noch begleiten?
Damals wollte ich es jedenfalls, ja. Ich will es noch immer, aber das war der absolute Ausnahmefall.
Wie nutzt du deine Ausbildung als Beziehungscoach in deiner Arbeit als Anwalt?
Naja, die Ausbildung als Beziehungscoach, das eröffnet halt eine andere Betrachtungssphäre. Da kommt dann das dazu, anknüpfend an die Frage, wie merke ich, ob wer zum Scheiden ist oder nicht. Die ist halt nicht rechtsorientiert, sondern bedürfnisorientiert. Also ich erkenne die Bedürfnisse relativ gut durch diese Ausbildung.
Du bist ja nicht nur Scheidungsanwalt, du bist auch spezialisiert im Erbrecht. Was macht da die Arbeit so anspruchsvoll?
Ja, im Erbrecht, das ist ein bisschen anders als im Bereich der Scheidungen, weil da so alte Verletzungen und familiäre Probleme auf einmal so aufpoppen. Die Krise in der Scheidung, die entwickelt sich über einen längeren Zeitraum. Und die Krisen, die in einer Familie entstehen durch den Tod eines Familienmitglieds, die poppen auf durch den Tod. Da haben wir eine andere Situation.
Du hast vorhin erwähnt, dass dieser Scheidungsfall so viele Jahre gedauert hat.
Das war ein Aufteilungsfall, die waren schon geschieden.
Aufteilungsfall. Würdest du diesen Fall heute anders angehen? Und wenn ja, wie? Oder kann man das ganz kurz und knapp sagen?
Ja, das kann man schon sagen. Ja, ich würde ihn auf alle Fälle anders angehen, weil ich würde mehr einbringen. Ich würde die Mandantin, also ich habe eine ganz sture Mandantin gehabt und Ex-Ehemann war genauso stur. Und wir beide, auch der Kollege, haben das nicht rechtzeitig, wir hätten es mehr einfangen müssen. Aber das ist eine schwierige Geschichte, nicht? Weil man muss als Anwalt aufpassen, dass man nicht übergriffig wird. Nicht? Also das ist ja auch so ein Austarieren, nicht? Weil Entscheidungsträger ist immer der Mandant.
Du hast jetzt gerade die Sturheit deiner Mandanten erwähnt. Wie gehst du generell mit Mandanten um, die sich von Emotionen leiten lassen und einfach keine Kompromisse eingehen wollen?
Das habe ich ganz selten. Also das habe ich eigentlich fast nie. Da fällt mir jetzt nur der eine vorhin, den ich schon zitiert habe. Und ansonsten habe ich das nicht. Und dass die Mandanten in den Situationen, in denen sie mich brauchen, emotional sind, das ist ja ganz normal.
Welches Urteil oder Ergebnis hat dich am meisten überrascht?
Da fällt mir keins ein. Nämlich wirklich nicht.
Das heißt, du bist eigentlich dann schon...
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal besonders überrascht war.
Okay, das heißt, du hast den Ausgang deiner Fälle meistens schon erahnt oder vorausgesehen. Was unterscheidet einen guten Anwalt von einem großartigen Anwalt?
Das ist eine Frage, die kann allenfalls ein Mandant beantworten, aber ein Anwalt kann es nicht beantworten.
Okay. Gibt es ein juristisches Prinzip oder eine Maxime, an die du dich bei jedem deiner Fälle wirklich hältst?
Naja, es gibt schon, also grundsätzlich ist es ja so, in unserer Republik ist alle Macht beim Staat. Und inklusive ihrem Gewaltmonopol. Und diese Macht ist determiniert durch positives Recht. Und es ist Aufgabe der Anwaltschaft, es ist auch die Aufgabe anderer Einrichtungen, aber eine große Aufgabe der Anwaltschaft, im Interesse der Mandanten ständig zu überprüfen, dass die Verwaltung, die Rechtsprechung, sie bei ihrer Machtausübung innerhalb dieses positiven Rechts bewegen. Und das ist mein innerer Kompass.
Helmut, was hat dich als Anwalt menschlich am meisten wachsen lassen?
Naja, also menschlich am meisten wachsen lassen und lässt mich noch immer, ist eigentlich die Zuneigung meiner Mandanten und Mandantinnen.
Das heißt, du baust auch eine Beziehung auf zu deinen Mandanten und Mandantinnen?
Ja, wir haben mit jedem Mandanten eine Beziehung und das kann man nicht vertreten.
Mit dem einen wahrscheinlich mehr und mit dem anderen weniger.
Mit dem einen schneller und mit dem anderen nicht so schnell, aber eigentlich eine Beziehung haben wir mit jedem.
Welche rechtliche Veränderung oder Reform würdest du dir in der Familien- oder Erbrechtsgesetzgebung wünschen?
Ja, im Erbrecht haben wir ja gerade eine Novellierung gehabt vor einigen Jahren. Da schauen wir mal, wie die scheint sich zu bewähren, aber das dauert in der Juristerei doch mehrere Jahre, bis man das abschließend beurteilen kann. Und im Familienrecht, da haben wir ja in Österreich, eines der wenigen Länder Europas, wo wir das noch haben, noch immer die Verschuldenscheidung. Das heißt, in einem ersten Schritt muss das Gericht ein Urteil darüber fällen, so es nicht eine einvernehmliche Scheidung wird, Urteil darüber fällen, wer das Verschulden an der Zerrüttung Ehe trägt und an das knüpfen sie dann nacheheliche Unterhaltsfolgen. Da sind ja Änderungen schon in Diskussion, seit ich in der Juristerei bin und davor auch schon. Aber da kommt man wahrscheinlich einmal ernsthaft überlegen, was zu ändern. Aber da stehen halt weltanschauliche Welten gegenüber. Ich glaube, zu meinen Zeiten wird sich da nicht so viel ändern.
Das zu meiner nächsten Frage. Was möchtest du als Anwalt noch erreichen?
Ach Gott, ich möchte als Anwalt zufriedene Mandanten haben.
Das ist schön. Helmut, wenn du dir eine Superkraft für deinen Beruf wünschen könntest, welche wäre das?
Es fällt mir keine ein. Was kommt denn mal als Superkraft?
Was du manchmal denkst, wenn ich das könnte, das wäre jetzt richtig gut.
Ja, also mir fallen da nur Superkräfte, konnte man wünschen. Oder würde ich mir wünschen im Organisationsbereich. Ich denke mal einen Brief und dann wird er schon geschrieben.
Ja, aber das kann die KI sicher schon bald wissen.
Ja, das haben wir eh schon am Düfteln, aber ganz so noch nicht.
Helmut, wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Ja, ich bin sehr verlässlich. Ich bin im Einsatz für andere sehr kräftig. Und ich hab eine Freude am Sein mit anderen.
Was hat dich in deiner Kindheit am stärksten geprägt?
Naja, Kindheit, gell. Wie weit gehen wir da zurück?
Das darfst du aussuchen.
Ich bin ein Kind der 50er Jahre und was wir schon alle und ich vielleicht im Besonderen, weil ich ja nicht in stabilen Familienverhältnissen aufgewachsen bin, was wir aber trotzdem fast alle erlebt haben, ist Willkür. Und das konnte durchaus, die Erfahrung aus dieser Zeit konnte durchaus die Motivation für den Beruf gewesen sein.
Welche Lektion aus deinem Leben möchtest du unbedingt an deine Kinder weitergeben?
Naja, das ist Mosaik. Erfahrungen. Da kann ich nicht eine rauspicken, weil das ist wie in einem Konzert, wenn ich da nur den habe, der Schlagzeug macht und nur den her, dann ist das öd. Also die Kombination ist, nein, das ist ein Orchester an Weitergaben.
War der Schritt, Anwalt zu werden, der mutigste Schritt, den du im Leben gegangen bist, oder gibt es da noch etwas damals, anderes?
Ich habe ihn damals nicht so, als so mutig empfunden. Überhaupt nicht. Das war für mich ein ganz natürlicher Schritt.
Gibt es einen anderen mutigen Schritt, den du gegangen bist in deinem Leben?
Ja, es war zum Beispiel ein mutiger Schritt, wie ich nach der Matura Vertreter geworden bin, damit ich ein Geld verdiene. Den habe ich sehr mutig empfunden. Da bin ich dann gleich für ein Jahr nach Vorarlberg gesiedelt. Das war mutig.
Wieso war das so mutig?
Ich habe keine Ahnung von dem Beruf gehabt. Ich habe nur gewusst, dass man da ein gutes Geld verdienen kann. Ich habe Vorarlberg nicht gekannt. Gar nichts. Ich habe alles hinter
alles
mir lassen.
Neu, sozusagen.
Alles neu.
Ja,
alles
ist schon
neu.
Mutig. Gibt es eine Entscheidung, die du im Nachhinein bereust? Und warum?
Naja, mit dem Bereuen habe ich nicht so. Also es gibt sicher viele Entscheidungen, die ich so nicht mehr treffen würde. Aber diese unter Anführungszeichen falschen Entscheidungen sehe ich eher als persönlichkeitsprägend.
Wenn du mit einer Person aus der Geschichte einen Tag verbringen könntest, dürftest, wer wäre das und warum?
Ja, also es klingt ein bisschen hart, aber alle Personen, mit denen ich einen Tag verbringen will und die nahestehend sind, die leben noch.
Ja, das ist schön. Welches Buch hat dich nachhaltig beeindruckt und warum?
Ja, für mich prägend in der Jugend waren die Hesse-Bücher.
Hast du da ein Lieblingsbuch?
Und seit ich Jurist bin, lese ich nicht mehr so viel.
Gibt's da irgendein besonderes Lieblingsbuch?
Ja, ich kann mich erinnern, den Narzissen Goldmund habe ich gefressen.
Klassiker.
Und ich war damals auch in so einer, ich habe damals in der Schule so Literaturtage organisiert, da haben wir so Lesungen. War der H.C. Artmann, der Amersdorfer, war recht eine prominente Geschichte, da ist sogar mal der Kirchschläger gekommen zur Eröffnung. Aber Hesse, ja.
Was bedeutet für dich Erfolg und wie misst du ihn?
Naja, Erfolg misse ich immer Grad meiner Zufriedenheit. Und da spielt natürlich das Materielle auch eine Rolle, aber nicht so dominant. Ist auch wieder ein Gesamtpaket. Also ich möchte mir das Leben gern leisten können mit mir und meiner Familie, das wir haben. Aber da sind jetzt keine besonderen, aber es geht uns gut. Und ich möchte gerne in die Arbeit gehen. Ich will das in der Kanzlei, dass da atmosphärisch das gut passt. Das habe ich. Ich habe gern zufriedene Mandanten. Das habe ich. Also diese Begegnungen, die sind's. Die mich zufrieden machen. Und wenn ich zufrieden bin, dann fühle ich mich erfolgreich.
Du gehst ja auf in deinem Berufsleben, im Privaten auch. Man merkt es auch, wenn du sprichst. Wie trennst du Beruf vom Privatleben? Oder gibt es diese Trennung bei dir gar nicht? Nimmst du deine Fälle mit nach Hause?
Nein, ich nehme meine Fälle ganz selten mit nach Hause. Manchmal passiert es schon. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch Kunst, die aber auch sicher durch die Ausbildung als Beziehungscoach gefördert wurde, dass man einerseits ist ja bei uns sehr viel Empathie gefordert, dass man die aufbringt im Kontakt mit den Mandanten, dass man dann aber auch wieder abschließen kann, wenn man bei der Kanzlei nicht rausgeht. Weil sonst kommt man nicht die Kraft aufbringen. Ne? Das geht nicht.
Wie verbringst du deine Zeit sonst so, wenn du nicht arbeitest mit der Familie?
Ach Gott. Ja, ich verbringe eigentlich die Zeit mit meiner Frau und wir treffen Freunde, wir dann E-Biken, wir gehen wandern, wir haben zwei Kinder, wir haben zwei Enkelkinder.
Ist schon ein schöner
Ausgleich.
Wir
lesen und ich bin auch ein Typ, der nur sitzen kann und schaut.
Helmut, Was würdest du deinem 18-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Mach so, wie ich es gemacht habe, aber mit ein bisschen mehr Vorsicht.
Super. Und wenn du jetzt noch eine Botschaft in die Welt hinaussenden könntest, welche wäre das?
Bewahrt die verfassungsrechtlichen Grundprinzipien wie Gewaltenteilung und Rechtspositivismus.
Helmut Kunz, das waren jetzt super Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Danke fürs Kommen.
Gern.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.